Also ein Niederbayer kann über einen Witz von einem Oberbayern wahrscheinlich selten lachen. Der österreichische Humor, da gibt's den Unterschied zwischen einem Wiener Grantler und einem Tiroler Skilehrer. Also die Begriffe sind zu groß für den Humor.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und habe dere. Willkommen zurück zu Kein Bayer und ein Halber. Und ihr hört es schon, das Undenkbare ist passiert, die Katastrophe ist eingetreten. Der Dr. Leubel kann halt nicht. Der ist kurzfristig ausgefallen. Und jetzt haben wir gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Verdammt. Wissen seinen Ersatz und er hat gesagt, keine Sorge, ich hab wen. Der ist zufällig in der Gegend, der ist wie ich Träger der bayerischen Sprachwurzel. Und dann machen sie es halt mit dem und ich habe mir gedacht, wunderbar. Weil irgendein Bayer braucht's und steht dann wie vom Donner gerührt fest, der Mann ist Österreicher. Gut, in der Notfrist der Teufel fliegen, habe ich mir gedacht, dann nehmen wir halt den Österreicher heute bei mir zu Gast, ein gewisser, Moment, Josef Hader. Grüß Gott, Herr Hader.
Ja, wir Kabarettisten haben nichts zu tun am Nachmittag. Wir sind da völlig in einem existenziellen, weil wir haben eigentlich erst Sinn ab 20 Uhr. Vorher haben wir keinen Lebenssinn und ich mache alles, was irgendwie geht, um diesem schwarzen Loch zu entrinnen, dass ich eigentlich untertags am besten eigentlich in einem Hotelzimmer sein sollte, in verdunkelten und schlafen.
Sie merken es an der Launigkeit, mit der unser Gast hier auftritt. Der Mann ist vom Beruf jemand, der andere zum Lachen bringt. Es ist, Koketterie beiseite, der vielleicht bekannteste lebende Österreicher neben David Alaba im deutschsprachigen Raum überhaupt. Kabarettist, Schauspieler, Autor, Regisseur, Held meiner Jugend, Josef Hader. Also selten habe ich das Habedere so wortwörtlich gebraucht wie heute. Wirklich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Man muss immer vorsichtig sein, wenn wer sagt Koketterie beiseite, kommt sofort die nächste Koketterie. Das weiß ich selber aus Erfahrung.
Ich habe es schon angedeutet, was heißt angedeutet? Ich habe es laut gesagt. Sie sind Träger der bayerischen Sprachwurzel. Sie reihen sich ein in eine illustre Runde aus einem Papst, ein Haufen andere Kabarettisten, aber Politiker, Dr. Richard Leubel und Armin Assinger. Sie sind der zweite Österreicher, der diesen Preis bekommen hat.
Siehst du das noch? Armin Assinger, das heißt was.
Wie konnte das passieren? Warum kriegen Sie einen Preis?
Das weiß ich nicht. Also so Preise sind, der große Gerhard Bolt hat gesagt, jeder Preis sucht unerbittlich seinen Träger. Und wie der zu einem findet, das weiß man nie. Man darf sich auch nicht giften, wenn man keinen kriegt, weil es ist... wirklich nicht abhängig von Leistungen, sondern, weiß ich nicht, vom unerforschlichen Schicksal oder auch von der Tatsache, dass gerade wen suchen und keinen besseren finden. Das muss man auch immer einkalkulieren.
Und der klingende Name ist wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Ja, sicher. Ja, Unbekannte kriegen das so selten. Das finde ich auch schade. Ne? Es gab halt so viele Leute, ich kenne halt einige Leute, die viel mehr einen Preis verdient hätten wie ich, aber es kennt es keiner.
Jetzt fehlt uns halt natürlich die historische Expertise vom Dr. Leubel. Das Gute ist, Herr Hader hat mal Geschichte studiert.
Ich bin abgebrochener Historiker und als solcher wahnsinnig fanatischer Historiker und unglaublich kompetent, weil ich, seit ich das Studium abgebrochen habe, ganz viel historische Bücher gelesen habe.
Das heißt, wir werden heute unser geballtes Halbwissen hier aufeinander prallen
so,
lassen.
So machen wir das.
Ein Thema, das natürlich Sie aufdrängt, ist Österreich und Bayern. Österreichischer Humor und bayerischer Humor, darüber wollten wir halt eigentlich zu dritt reden, auch mit dem Dr. Leubel. Sie haben jetzt einen bayerischen Sprachpreis gekriegt, Sie spielen unheimlich viel mit Dialekt, Sie spielen verschiedene Rollen, die sich oft auszeichnen und erkennbar sind dadurch, dass Sie einen bestimmten Dialekt haben. Welche Rolle spielt der Dialekt für Ihren Humor?
Also natürlich einmal einen großen, weil der Dialekt einen völlig anderen Rhythmus hat wie die hochdeutsche Sprache. Und ich glaube, weil Sie gerade den Dieter Hildebrand zitiert haben, dass auch der Satz von ihm stammt oder vom großen Gerhard Bolt. Da bin ich mir nicht sicher. Oder die zwei haben sich in einer Nacht, wo sie getrunken haben, miteinander gemeinsam befunden. Nämlich, dass wer einen Dialekt zur Verfügung hat, so einen bayerischen oder österreichischen, dass der den Vorteil hat, dass er ganz unangenehme Sachen sagen kann in einem Kabarettprogramm. Oder sonst wo. Und es klingt nicht so unangenehm.
Es nimmt dem Ganzen ein bisschen das Tragische.
Ja, man kann sich viel weiter auslehnen inhaltlich. Sagst du Ausilana, heißt das wienerisch? Ich hab gezögert, bin auf Hochdeutsch ausgewichen, weil ich wollte Lana sagen, aber ich denke, das verstehen sie ja da gar nicht. Und Lana wäre wieder kulturelle Aneignung. Aber jetzt bleibe ich beim Österreichisch. Ich bin ja Ostösterreicher, wir sagen Lana. Also so, man kann sich weiter Ausilana, wenn man an warmen, gemütlichen Dialekt hat, kann man die bösen Sachen sagen. Laut einer von den zwei oder beiden. Und das stimmt natürlich. Das heißt, wenn ich schreibe ein Kabarettprogramm, dann behandle ich das fast ein bisschen wie ein Musikstück. Das heißt, ich sitze da und rede immer halblaut mit. Darum ist das Schreiben im öffentlichen Raum so schwer. Vor allem, wenn es nicht die Nischen ist von einem Kaffeehaus, sondern ich habe auch schon geschrieben in irgendwelche italienischen oder kroatischen Dörfer, weil ich ganz gern wohin fahre. Wenn mir nichts einfällt, weil man denkt, wenn ich wo fremd bin und extra hingefahren, dann fällt mir leichter was ein. Und dann bin ich schon in kroatischen Dörfern gesessen und habe die ganze Zeit vor mir hingeredet und habe in ein Buch hineingeschrieben und da war ich dann der Dorftrottel nach ein paar Tagen, weil sie sich gedacht haben, das ist ganz ein seltsamer Mensch. Also das Mitsprechen, auch das Lautsprechen, wenn ich daheim bin vor dem Computer, wenn ich so ein Programm schreibe, ist ganz wichtig, weil letztendlich lebt so ein Programm nicht nur vom Inhalt, sondern auch stark vom Rhythmus oder eigentlich weiter kann man sagen von der Musik. Wenn einer allein auf der Bühne steht, wie in meinem Fall, ist ganz wichtig, dass das eine Musikalität hat und die Musikalität kommt durch den Dialekt.
Ich erinnere mich an einen wahnsinnig befremdlichen Moment, nämlich ich habe mir damals, das ist jetzt 20 Jahre her, angereizelt, wann tritt Josef Hader im Fernsehen auf und ab und zu war er dann mal im Scheibenwischer und auf einmal spricht er Hochdeutsch und es knirscht im Ohr, wenn man ja, die bekannten Nummern plötzlich in einer anderen Sprache hört.
Ja, es ist ja nicht gut. Also man soll sich nie im Fernsehen anschauen von mir. Ich mache inzwischen eh schon lange keins mehr, aber die alten Sachen, es ist grauenhaft. Also erstens bin ich nichts für so Fernsehauftritte, weil ich diese kurze Form nicht mag und immer ganz verkrampft war. Und zweitens war es dann immer gefordert, dass man halt so redet, dass dann in ganz Deutschland die Leute verstehen. Und das ist was anderes, wie wenn man live spielt. Weil wenn man live spielt, dann weiß man zum Beispiel, man ist in Berlin und man weiß, da sitzen Österreicher drinnen, da sitzen vielleicht auch Bayern drinnen, vielleicht sogar Schwaben. Alle, die kommen,
Schwaben in Berlin,
die zu einem österreichischen Kabarettisten kommen. Und es sitzen Berliner drinnen. Aber es sitzen nur so Berliner drinnen, die erfreut haben am Österreichischen. Und deswegen muss man nicht so hochdeutsch sein, wie wenn man im Fernsehen, also wie früher, wie ich jung war, habe ich mir das zumindest halt einreden lassen. Man sollte da ziemlich Hochdeutsch spielen und dadurch ist das auch meistens nichts geworden.
Sie haben schon verraten, dass ich Dieter Hildebrandt zitiert habe oder zitieren werde. Nämlich der große Dieter Hildebrandt hat einmal auf den Punkt gebracht, was für ihn der bayerische Humor ist, wie der funktioniert. Und zwar ein Beispiel des für ihn typischen bayerischen Witzes. Und zwar, Mann sitzt im Kino, schaut, schnüffelt auf einmal, es scheißelt. Er fragt seinen Nebenmann gerade außer, sagen Sie mal, haben Sie einen in den Tosen geschissen? Und der sagt, ja, warum? Ist das der bayerische Humor aus Ihrer Sicht?
Ja, wahrscheinlich. Also zumindest ist immer eine Teilwahrheit. Ne? Das ist so, wie sagt man, so im Spektrum des bayerischen Humors. Ja. Aber wir sehen schon, was notwendig ist, um sowas Typisches festzustellen. Nämlich?
Also es braucht einen Dialekt auf jeden Fall.
Wenn der Dieter Hildebrandt was über den bayerischen Humor
es braucht, sagt, es braucht einen Außenseiter.
Es braucht eine Distanz, genau. Also ich glaube, man muss schon, um so sicher zu sein, was der bayerische Humor ist, muss man eigentlich kein Bayer oder keine Bayerin sein. Bayerin? Wie sagt man das? Wie tut man weiblich?
Bayerin.
Okay. Bayerin, mit R, mit dem dazwischen, Bayerin, ja. Genau. Ja. Und sagt man auch der Bayerische oder der Bayerische? Sagt man der Bayerische
als Eigenschaftswort.
Ja.
Bei uns sagt man der Bayerische.
Ja. Im österreichischen Radio, wo es ganz oft so, die Sprecher waren früher so ganz wie burgtheatermäßig unterwegs, auch die Nachrichtensprecher, haben dann oft gesagt, der bayerische Ministerpräsident. Und sind sie wahnsinnig
kultiviert
vorkommen. Das ist dasselbe, warum in Österreich wird nie wer Bayreuth sagen, sondern immer sagen Bayreuth. Und ich glaube, die Bayreuther selber sagen Bayreuth, oder?
Die sagen Bayreuth.
Ja, genau. Ja. Und in Österreich, wenn immer Übertragungen sind oder eben...
Bayreuth.
Bayreuth, sagen sie, genau.
Jetzt bin ich heimisch in beiden Humor, Nationalitäten. Ich bin halber Bayer, halber Österreicher, bin also in beide Fälle Außenseiter, aber Insider. Was ist denn aus Ihrer Sicht als Insider, was ist denn der österreichische Humor? Was zeichnet den denn aus?
Naja, Sie haben ja, ich habe ja jetzt vorgebaut, warum ich jetzt da keine Antwort geben kann. Weil ich halt nicht von auswärts bin.
Dann probier's ich. Er ist ein Humor, der im Gegensatz zum Bayerischen, der eher derb ist, der sehr viel innengewandter ist, also melancholischer, lamoyanter, auch sogar ein bisschen morbider und der irgendwie zur Schau trägt die eigene Lächerlichkeit ein bisschen.
Ich glaube, wir sind bei dem Punkt, wo man wirklich, glaube ich, merken, dass Humor gar nichts Bayerisches und Österreichisches ist, sondern viel regionaler. Also ein Niederbayer kann über einen Witz von einem Oberbayern wahrscheinlich selten lachen, meistens auch umgekehrt. Der österreichische Humor, da gibt es den Unterschied zwischen einem Wiener Grantler und einem Tiroler Skilehrer. Also die Begriffe sind zu groß für den Humor. Man kann sagen, am gescheitern man sagt, wie ist der Humor in Bayreuth oder wie ist der typisch niederbayerische Humor oder wie ist der Wiener Humor, der so ein ganz eigener ist, aus einer Mischkulanz von ganz vielen verschiedenen Völkern, die sich da über Jahrhunderte gemischt haben. Und der so ganz eine spezielle Farbe hat. Und der ist gar nicht grob eigentlich. Der ist sehr schwarz oft und sehr ironisch. Und dann gibt's natürlich auch wieder einen anderen, eine zärtliche Brutalität, also eine zärtliche Grobheit. Aber die Herren sind natürlich nicht außer, darum sagen sie, er ist grob, ne? Also, ich glaube, es bringt gar nichts zu reden, wie er Humor ist. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht das Thema wegnehmen, aber es gibt ja noch viele andere Sachen,
was man reden kann. Ich wollte ja aufs nächste Thema rübergehen, weil es heißt ja der Podcast Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, heute historische Zeitreisen mit Josef Hader. Und zwar möchte ich zurückreisen ins Mittelalter und dann über die Jahrhunderte hinweg in die Geschichte der Satire. Und ich möchte Sie mit einer steilen These konfrontieren. Ist der Satiriker, der Kabarettist, der legitime Nachfolger des Hofnarren?
Ich bin in mittelalterlicher Geschichte bin ich nicht so gut, da fällt uns jetzt wer.
Also ich kann jetzt mit meinem Halbwissen glänzen, ja, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe.
Ja, bitte.
Mich aber kurz, im Sinne von Dr. Leubel, dem alten Lateiner, kurz Ihre humanistische Bildung nur ein bisschen prüfen. Können Sie diesen Psalm übersetzen? Dixit incipiens in corde suo, non est Deus.
Nein, so schnell geht das nicht. Dann muss ich lesen und dann muss ich vielleicht googeln. Sagen Sie mal.
Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Entschuldigung, der Narr sprach in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ich habe mich mal unterhalten.
So, jetzt lade Sie herzlich ein, das zu interpretieren, was
damit
gemeint ist.
Jetzt halten Sie einer fest. Das war der Ursprung der Hofnarrenidee im Mittelalter. Weil im Mittelalter war der Hofnarr nicht ein Kasperl oder ein Spaßmacher, sondern der sollte dem König das Gegenteil zeigen. Der ist der Gegenentwurf, nämlich der nicht gottgefällige, der sagt, es gibt keinen Gott, der außerhalb der göttlichen Ordnung steht. Also hat man sich jemanden an den Hof geholt, der das verkörpert, damit man eine lebende Warnung vor sich hat. Mhm. Also eine fleischgewordene Satire quasi.
Ja.
Hat Leute nehmen müssen, die außerhalb der Ordnung stehen, die nicht an Gott glauben, die nicht Teil des Heilsplans sind. Also waren das entweder Menschen mit schweren Handicaps, schweren Missbildungen, Kleinwüchsige oder Psychotiker, also schwer Geisteskranke, und diese armen Seelen waren dann quasi in so einer religiösen Form verbeamtet und waren halt eine lebende Warnung.
Und Sie wollen jetzt fragen, ob wir die Nachfolger der Geisteskranken und der Krüppel im Mittelalter sind, wir Satiriker?
Nein, weil die Nachfolger sind die künstlichen Narren, die dann in der Renaissance aufkommen, und das sind die Satiriker am Hof, die Narrenfreiheit genießen und einen König verarschen dürfen, auf gut Deutsch.
Ja. Was ich schön finde grundsätzlich an dieser These ist, oder an dem Gedanken, dass man davon ausgeht, dass die Könige alle an Gott glaubt haben und dringend wen braucht haben, der nicht an Gott glaubt. Ich glaube, es hat sehr viele Könige und Kaiser gegeben, die überhaupt nicht an Gott glaubt haben, sondern das nur als Mittel zum Zweck gesehen haben, ihre Herrschaft zu festigen. Vielleicht hat sogar irgendwann einmal bayerische Ministerpräsidenten gegeben, die auch nicht an Gott glaubt haben. Das weiß man nicht. Aber ansonsten danke ich, weil das erweitert mein Wissen. Und in der Renaissance, da weiß ich auch zu wenig Bescheid. Ich weiß nur, wie es dann im Barock ist, weil mich das sehr beeindruckt hat in der Schule, wie wir den Grimmelshausen gelesen haben. Oder wie ich dann später auch aus der Zeit, so Ende Barockzeit, beginnende Aufklärung, eben Jonathan Swift gelesen habe, den irischen Satiriker, der ja, wo man auch sagen kann, über diese barocken Satiren, die so am Anfang der Aufklärung waren, dass das so ganz eigentlich oft ein grober Humor war, wo man gesagt hat, wann was richtig auf Deutsch geschissen ist, dann mache ich auch wirklich den allerbesesten und brutalsten Witz, den man machen kann, sozusagen grober Glotz, grober Keil.
Da wollte ich auf jeden Fall gleich hin. Ich wollte nur kurz in der Narrenliteratur ein bisschen früher einsteigen.
Sie wissen ja viel mehr, ich bin sehr gespannt.
Ja, und nur weil ich mich vorbereitet habe und weil Sie nicht wissen wollten, worum es heute geht.
Genau, ich bin seit der Schule bin ich immer froh, wenn ich mich auf was nicht vorbereiten muss. Da freue ich mich. Und ich bin in der Schule auch oft ohne Vorbereitung, habe ich mich so durchgemogelt und das habe ich heute auch vor.
Zur Stützung meiner These, dass Sie der Hofnarr der Moderne sind, habe ich ein Zitat gefunden. Aus dem Narrenschiff von Sebastian Brandt, 1494, aus der Narrenliteratur, auch ein satirisches Stück, wo die Laster und die Tugenden gegenübergestellt werden und so ein bisschen satirisch die Welt aufs Korn genommen wird. Und da heißt's: vom vielen Schwatzen. Der ist ein Narr, wer tadeln will, wozu sonst jedermann schweigt still und will unnötig Hass vermehren, wo er doch schweigen könnt in Ehren. Wer reden will, wo er nicht soll, der taugt zum Narrenorden wohl. Wer ohne Frage gibt Bescheid, der zeiget selbst sein Narrenkleid. Der beschreibt er doch den Kabarettisten.
Naja, er beschreibt vor allem einmal eine Herrschaftsideologie, nämlich, dass quasi es kein vernünftiger Mensch Dinge zur Sprache bringt, die ihm nicht passen, sondern Schweigen ist viel gescheiter, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Da merkt man Zitat, das
auch. Es.
Also man muss sich das immer so vorstellen, für wen sind solche Dinge von Vorteil, meistens für die, die oben sind und herrschen. Wenn man jetzt weitergeht in dem Bereich, wo es wirklich dann, wann ist Satire unbotmäßig geworden, wann ist Satire wirklich so geworden, dass man auch sicher als jemand, der das macht, unangenehme Folgen befürchten muss.
Auf die These wollte ich, also ja, da habe ich auch eine These im Köcher.
Wann glauben Sie, ist der Punkt? Wann war das? War das eh so Grimmelshausen, Swift und so? Oder war das früher
also
schon? Oder?
Swift ist schon der Erste, der so richtig bitterböse wird, wo ich mir vorstellen kann, da ist der Shitstorm nicht nur billig in Kauf genommen, sondern direkt gewollt.
Nein, der wollte Karriere machen, das weiß ich zum Beispiel, der wollte Karriere machen in London und das hat nicht hingehauen und dann war er ein verbitterter Pfarrer in Irland und hat gedacht, scheißegal, jetzt schreibe ich mir meinen ganzen Hass und meine ganze Enttäuschtheit von der Seele. Solche Satiriker gibt es auch.
Bevor wir zum Swift kommen, kurz zum Grimmelshausen, ja. Weil der ist ja quasi in ihrer Zunft ein Säulenheiliger. Grimmelshausen hat geschrieben im Jahre 1668 den abenteuerlichen Simplicissimus Deutsch. Und Simplicissimus, das war das Satiremagazin in Deutschland, das war der alte Simpel in München, wo die Kabarettisten abgehangen sind. Das ist das Kabarett-Simpel in Wien.
Sie wissen alles, Wahnsinn.
Ja sicher, das ist mein Job. Warum ist dieser Simplicissimus so wichtig fürs Kabarett? Jetzt können Sie ein bisschen was erzählen, worum geht es eigentlich im Simplicissimus?
Ja, es geht um die Zeit, wo das spielt, ist so eine Zeit des Umbruchs mit Krieg, 30-jähriger Krieg. Und es ist ein Schelmenroman, das heißt, es beschreibt jemanden, der da sehr unernst durch diese Zeit geht. Ich weiß nur, dass mich der Anfang immer sehr beeindruckt hat, dass da die Soldaten überfallen den Hof und wollen wissen, wo das Geld vergraben ist oder die Wertgegenstände vom Vater des Autors. Und sie quälen ihn und martern ihn. Und er sagt nichts. Und dann sind sie ganz verzweifelt und wissen nicht, wie es denn zum Reden bringen sollen. Und dann kommen sie auf die Idee, dass die Fußsohlen mit Salz einreiben und die Ziegen das abschlecken lassen. Und das kitzelt ihm so, dass er, das ist quasi die größte Marter, dass er das verrat. Ich weiß jetzt nicht mehr sicher, ob nicht nachher dann aus der Armee alle umgebracht werden. So fängt das gleich mal an.
Also man muss dazu sagen, dieses Salzlecken.
Das komplett Lustige im komplett Furchtbaren.
Und das Salzlecken ist ja nicht nur haha, das kitzelt, sondern der Gag bei dem Ganzen ist ja, dass irgendwann die Haut abgetragen wird von der rauen Ziegenzunge.
Wirklich?
Ja, das ist.
Aber wie lang müssen so Ziegen schlecken, dass die Haut weggeht?
Gar nicht so lang. Die haben sehr raue Zungen. Also, wenn man sich denkt, die lecken an Salzblöcke und losen da das Salz aus.
Ach so. Mhm. Von innen lerne ich halt viel. Verstehe, das ist eine echte Marter auch noch. Sehr gut. Aber jedenfalls, ich glaube, der Simplicissimus ist deswegen so bedeutend, weil er so. Es gibt ja andere auch. Ich hab auch gelesen, es gibt so einen wunderschönen Lügenroman aus derselben Zeit, Schelmuffski. Mhm. Den hab ich in Deutsch gelesen, nachdem ich ein Jahr vorher den Krimmelshausen gelesen habe. Warum? Weil ich die 6. Klasse wiederholt habe.
Oh, wo sind Sie sitzen geblieben?
In Altgriechisch bin ich durchgefallen. Ich war der Letzte, der in Altgriechisch durchgefallen habe, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und weil es wirklich ein schierer Lehrer war, ein ganz schierer. Und da habe ich zwei gleichartige Romane gelesen aus der Zeit, weil der eine Lehrer hat den forciert und der wollte was Besonderes machen. Und der ist sehr toll, weil der nur lirkt. Also der lirkt die ganze Zeit. Der behauptet, er ist in Venedig und beschreibt Venedig so, dass du warst, der war noch nie in seinem Leben dort. Und die Art, wie er lügt, ist eigentlich das große Vergnügen. Wie hochstaplerisch der ganze Roman ist. Warum aber der Simplicissimus einfach noch viel beeindruckender war, vor allem für alle Zeitgenossen und die knapp danach, weil er so brutal ist. Also weil er wirklich das Allerbrutalste im Komischen schüttert. Und das war für die damalige Zeit genauso ein Tabu, wie wenn man das heute machen würde.
Jetzt in Sachen Brutalität, jetzt kommen wir endlich zu Ihrem großen Vorbild Jonathan Swift. Das ist einer der brutalsten, finstersten satirischen Texte, die es überhaupt gibt, also dunkelgrau auf dunkelschwarzem Grund gemalt, nämlich?
Überhaupt nicht. Ich finde das sehr vergnüglich, aber es ist halt ein sehr böser Zynismus, aber kein kalter Zynismus, sondern ein heißer, empörter Zynismus. Und wir reden von diesem wunderbaren Text Bescheidener Vorschlag.
Genau, 1729, ja. A Modest Proposal oder ein bescheidener Vorschlag, um zu verhindern, dass die Kinder der Armen ihren Eltern oder dem Staat zur Last fallen und um sie nutzbringend für die Allgemeinheit zu verwenden. Und Sie sind erklärter Fan dieses Textes. Erklären Sie uns mal, was ist denn dieser bescheidene Vorschlag, den Swift da macht?
Man muss sich vorstellen, der historische Hintergrund ist der, dass in Irland quasi die englischen Gutsbesitzer sind und dass die Bevölkerung komplett verarmen lassen, dass die Leute verhungern, dass Kinder zu Kinderarbeit gezwungen werden, quasi bis zum Tod, dass Kinder missbraucht werden, dass Kinder quasi frei verfügbare, unbeschützte Menschen sind in der Zeit. Und das alles unter der englischen Krone. Und aus dieser moralischen Empörung heraus, wie die Iren zu leiden haben, schreibt er diesen Text und schlägt vor, dass die irischen Kinder, die auf die ja sonst nur warten tät, nur leiden, also entweder müssen sie betteln oder verhungern oder sie werden missbraucht, dass wirtschaftlich doch besser wäre, wenn man die ein Jahr alt werden lässt, wo sie noch mit Muttermilch quasi gesäugt werden und niemanden das Essen wegnehmen und dann als einjährige Gemästete den englischen Gutsbesitzern als Sonntagsbraten verkauft werden. Und er dekliniert das aber durch, ganz wirtschaftlich, und sagt, die englischen wiederum Schafunternehmer müssen sich keine Sorge machen, dass das eine Konkurrenz sein würde, weil dieses zarte Fleisch die Überfahrt gar nicht unbeschadet überstehen würde. Und deswegen, das eine reine Lösung nur für Irland wäre und der englischen Wirtschaft sozusagen gar nicht schaden würde. Und genau diese wirtschaftliche Logik, die gleichzeitig in diesem Unmenschlichen drinnen ist, diese völlige Nüchternheit, das ist das Provozierende.
Ich darf zitieren, damit wir den Swift kurz selbst zu Wort lassen können. Er schreibt: Ein sehr kenntnisreicher Amerikaner meiner Bekanntschaft, in London ansässig, hat mir die Versicherung gegeben, dass ein junges, gesundes, wohlgenährtes Kind im Alter eines Jahres ein höchst schmackhaftes Nahrungsmittel und eine gesunde Speise bietet, ob geschmort, gebraten, gebacken oder gekocht. Und ich zweifle gar nicht, dass es ebenfalls als Frikassee oder Ragout sich wird anwenden lassen. Er rechnet dann ein richtiges durch, wie man es machen kann, nämlich 120.000 arme Kinder gibt's ungefähr pro Jahr. 20.000 behalten wir zur Zucht und 100.000 werden ordentlich gemästet. Also bitte, liebe Damen, im letzten Monat so richtig Gas geben mit dem Euter, damit die schöne Wonneproppen sind, die richtig Geld geben. Haufen Vorteile hat er sich ausgerechnet. Weniger Katholiken, was die Engländer sehr gefallen hätte. Die Bauern hätten wieder was Wertvolles gehabt, was man einer beschlagnahmen kann, wenn man wieder mal Geld braucht. Das Betriebskapital der Nation wird erhöht. Die Wirtshäuser daten florieren, weil es natürlich teuerste, köstlichste Speisen anbieten können. Und die Ehe wird auch nur gestärkt und das Selbstbewusstsein der Frau. Weil erstens können sie in einen gesunden Wettstreit mit anderen Frauen treten, wer das fetteste Kind heranzüchtet. Und zweitens wären wahrscheinlich die Männer nicht mehr so brutal zu ihren schwangeren Ehefrauen, weil wenn die sowas Wertvolles wie ein verkaufbares Kind im Bauch haben, dann daten sie es ja vielleicht weniger schlong, weil das ist ja quasi wie ein Fohlen oder ein Kalb, das ist ein Haufen Geld wert. Und so senkt sich auch die Zahl der Frühgeburten, weil die Frauen in Ruhe austragen können.
Und das ist der Grund, warum für mich das wirklich eine verkleidete höchste Empörung ist, darüber, was der Mensch anrichtet. Und das ist dadurch für mich kein dunkler Text, sondern ein Aufschrei gegen das, wie dunkel die Menschen sind.
Sind Sie ja empörter Mensch? Also malen Sie auch auf dem Grund der Empörung Ihre Stücke?
Wir sind alle empört, oder? Hier und dort. Manche sind so empört, dass alle möglichen Parteien wollen, die einer sagen, es wird einer bald besser gehen und sie werden weniger empört sein. Also Empörung ist eine Kraft, die kann man für alles Mögliche nutzen.
Vielleicht eine der urigsten Kräfte überhaupt im Menschen.
Ja, genau.
Nächste These. Satire darf nicht nur alles, sie muss auch alles.
Das widerspricht diesem Satz, dass man sagt, Kunst ist dadurch definiert, dass sie nichts muss. Und dann wäre Satire keine Kunst, da muss ich widersprechen.
Ah, Gott sei Dank, endlich habe ich einen Widerspruch provoziert. Aber dann die nächste These, nämlich das satirische Kabarett steckt ein bisschen in einer Sinnkrise, zumindest von einigen alteingesessenen Würdenträgern dieses Fachs. Mein Kollege, Chef vom Feuilleton hier, Raimund Meisenberger, hat vor bald 3 Jahren einen recht viel beachteten Text geschrieben. Die Satire und die großen Namen der Satire treten nicht mehr so gern nach oben oder zur Seite zumindest, sondern lieber nach unten. Und die Tatsache, dass ihre Aussagen einen Shitstorm hervorrufen und Kritik bringen, früher hat man das nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern man hat es darauf abgesehen gehabt, dass man für Empörung sorgt und dass man in den Zeitungen verrissen wird und es ist ja unerhört, wie hier mit dem Status quo umgegangen wird. Und jetzt wird der Status quo eher verteidigt und Veganer, Greta Thunberg, junge Leute, die am Althergebrachten rütteln, werden eher mit Verachtung gestraft. These.
Ja, das, wie soll man sagen, das betrifft vielleicht Einzelne. Aber mein Eindruck ist ein völlig anderer. Mein Eindruck ist, dass die jungen Leute in Österreich, aber auch im deutschsprachigen Raum, dass die großartige Programme haben. Also ich habe den Eindruck, dass die Jüngeren vielleicht nicht mehr so deutlich jetzt das klassische Kabarett machen, sondern dass im Idealfall höchst spannende Mischformate sind, wo plötzlich nach außen hin das wie Comedy ausschaut, aber dabei total gesellschaftliche Themen verhandelt werden, dass umgekehrt es Rechercheformate gibt, die wie Kabarett daherkommen und in Wirklichkeit halber der Journalismus sind. Mein Eindruck ist der, dass die Szene in den letzten Jahren, also sie noch mehr entwickelt hat mit viel jungen Menschen, die sehr gut umgingen mit den sozialen Netzwerken, dadurch ihr Publikum finden. Ich habe einen äußerst positiven Eindruck.
Da schließt sich ein interessanter Kreis, weil einer der bekanntesten YouTube-Kanäle, der genau sowas macht, was Sie da beschreiben, nennt sich Simplicissimus.
Ah ja, den schaue ich mir an. Genau. Ja.
Ich komme ein bisschen auf das Thema, weil ich habe mir Ihr neues Programm Harder on Ice angeschaut. Also so neu ist es ja gar nicht mehr, ist auch schon wieder bald 5 Jahre alt. Für Sie ist das, in Ihrem Fall ist sowas noch als neues Programm abstempelbar. Und da spielen Sie einen interessanten Charakter, nämlich Josef Harder als alten, weißen Kabarettisten im Wohlstand.
Ich spüre genau den, den Sie vorher beschrieben haben, nur ist bei mir halt nicht so ganz ernst gemeint, sondern es ist mehr, glaube ich, die Parodie auf das, was Sie vorher beschrieben haben. Ja.
Warum ausgerechnet diese Figur? Warum diese Parodie? Gegen die Programme von diesen alten Meister selber gegen den Strich?
Nein, die waren damals noch gar nicht so massiv. Also irgendwie hat man vor Corona das Gefühl gehabt, nicht, dass die Kabarettszene so teilweise so gespalten ist. Zwischen Anführungszeichen rechts, Anführungszeichen links, was ja eigentlich komische Begriffe sind. Na, es war damals, ich kann mich gut erinnern, ich habe das so 2019 habe ich so ein Konzept gemacht für das Programm und habe es dann später geschrieben im Jahr drauf. Ich war sehr unter dem Eindruck der ersten Ära Trump und habe mir gedacht, es bringt ja nichts, wenn du dich auf die Bühne stößt und den Trump kritisierst, da bist hilflos. Ich möchte so einen Mann auf die Bühne bringen, der alle 5 Minuten was anderes behauptet, je nachdem, was gerade für einen bequem ist. Und das aber steigern zu so einer Grauslichkeit und den auch so runterrocken am Schluss, dass halt so ein Theaterstück entsteht.
Dass jedes, alles, was die eigene Bequemlichkeit gefährdet, wird gleich zu Faschismus umgedeutet.
Ja, genau. Also so, aber das wäre Einzeldetails, ist dann schwer zu beschreiben. Es ist so, dass der halt am Anfang sehr selbstsicher ist und aber überhaupt Dinge, also Positionen einnimmt, die überhaupt nicht zusammenpassen und die ganze Zeit eigentlich nur im Vordergrund steht, wie toll er nicht ist und wie großartig er mit seiner Alter umgeht. Und dass das halt immer mehr Brüche kriegt im Lauf des Abends.
Was mir, also für mich so ein typisches Element ihres Kabarets ist, dass man ab und zu so ein richtiges Morgenstamperl kriegt. Also so ein Schlag in die Magengrube, wie man in Deutschland sagen darf. Das war in Hader muss weg, plötzlich die Erklärung, was bedeutet eigentlich Vergasung. Einer der stärksten Momente, finde ich, in dem ganzen Programm. Und im neuen Programm, dem kennt man jetzt schon an, dass es ein paar Jahre her ist, weil sie schreiben drüber, über eine Boomer-Generation, die es jetzt vielleicht nicht mehr richtig krachen lassen will und vielleicht nicht mehr einen gescheiten Krieg vom Stapel lässt.
Ja, man muss dazu sagen, es wird recht aktuell. Man kann es ein bisschen noch spüren, finde ich auch.
Ja, wir zeichnen auf, am 6. März ist der Angriff auf den Iran und die neueste Stufe der Eskalation in der Weltpolitik ist keine Woche alt. Merken Sie, dass den Leuten manchmal das Lachen mehr und mehr im Hals stecken bleibt bei dem Stück?
Nein, es gibt halt Stellen, wo es früher mehr gelacht haben und jetzt weniger, das ist klar.
Ja. Umschreiben kommt natürlich nicht in Frage, weil...
Na wieso, das ist ja gut.
Genau.
Es ist ja einfach so, dass ein paar Stellen nicht so aktuell waren wie jetzt, wie vor 5 Jahren. Das ist auch ein Klicksfall, kann man gar nicht... tut man ja nicht absichtlich, aber und es ist auch nicht sehr wünschenswert. Aber es gibt Dinge, die einfach da vorkommen und die jetzt mehr so sind wie im Programm. Ja.
Weil Sie das Wort glücksvoll verwenden, was jetzt wahrscheinlich die wenigsten damit in Zusammenhang bringen daten, leben Sie in einer goldenen Zeit für einen Satiriker, wo die Welt sich überbietet in Absurditäten und in Grausamkeiten?
Das haben wir schon wieder beim Dieter Hildebrandt, der einmal gesagt hat, es gibt keine guten Zeiten für Kabarett. Es gibt nur gutes und schlechtes Kabarett. Ich glaube, das ist richtig so. Da möchte ich auch nicht widersprechen.
Wenn es nichts dagegen hat, ich würde gerne ein bisschen über Ihren Schaffensprozess sprechen. Also ich werde nicht die Frage stellen, wie
freut Sie denn wissen, ein? Ich bin sehr dankbar. Ich höre mir das gerne an.
Vielleicht einmal ganz was Grundsätzliches. Sie haben schon mehrmals jetzt den Namen genannt, der große Gerhard Polt. Dieter Hildebrandt ist als Name schon gefallen. Womit sind Sie humortechnisch, lachtechnisch aufgewachsen? Also was waren Ihre, wo kommen die Zündungen her, die frühesten bei Ihnen?
Ich bin aufgewachsen mit jüdischem Kabarett. Das erstaunt im ersten Moment, aber es ist so erklärbar, dass bei uns am Bauernhof sehr früh ein Fernseher war, schon in die 60er Jahre. Und dass es einige großartige Künstler gegeben hat, die im Jahr 38 verjagt wurden. Manche sind auch umgebracht worden.
Oder haben sie selber umgebracht, wie der große Egon Friedell.
Ja, haben sie selber umgebracht. Und Gott sei Dank für uns jetzt haben welche die Großmütigkeit besessen, wieder zurückzukehren. Unter anderem Georg Kreisler, Gerhard Bronner und Mann, der so das Unterhaltungskabarett gemacht hat zu Silvester und so das populärste Kabarett in Österreich, das war der Karl Fackasch. Und das war dadurch begünstigt, dass unsere Familie sehr interessiert war. Meine Mutter, meine Großmutter, die waren die haben immer Verwandte in Wien gehabt, die sind ins Kino gegangen, die haben die Schauspieler alle kennt, die in die alten Filme haben gesagt, schau, das ist der Paul Hörbiger, das ist der Hans Moser, das ist die Paula Wessely und so. Das heißt, die waren sehr interessiert und ich habe da immer mitgeschaut. Und das war der erste Humor, glaube ich. Der erste Humor war das einerseits und andererseits so volkstümlicher Humor im Radio. Das war dann eher so volkstümlicher Humor von diesen Komiker, die auftreten sind zwischen Volksmusikstücken, die waren im Radio, die habe ich auch mitgekriegt.
Und wie kommt man dann an einen Punkt, dass man sagt, Leute zum Lachen bringen, das ist nicht nur eine schöne Sache, das mache ich direkt zu meinem Beruf?
Der Beruf war spät. Es war zuerst so ein Hobby. Ich habe damals, was ich heute überhaupt nicht kann, ich habe damals Witz erzählt, den Erwachsenen. Das hat einer taugt. Aber wenn man gedacht, wenn ich so gut ankomme, dann erzähle ich weiter Witz. Dann war ich in einem Internat, wo sehr viel Theater gespielt worden ist und auch zu Fasching schon ab der ersten Gymnasialklasse mal lustige Schnurren für das ganze Internat auf der Bühne gemacht hat. Und da war ich auch ziemlich gut und habe dann irgendwann ein bisschen moderiert und habe auch so teilweise sehr unpassende Witze, glaube ich, in dem bischöflichen Seminar erzählt. Und der Chef hat immer gesagt, also von wo er das her hat, weil er nicht gewusst hat, dass ich diese Radiosendungen immer daheim her, wenn ich Heimfahrtswochenende habe. Und dann ist es weitergegangen, dass wir in der Oberstufe dann irgendwann gesagt haben, wir wollen Kabarett machen über die Lehrer. Da habe ich dann halt entdeckt, so jemanden wie Gerhard Bold im Fernsehen oder Dieter Hildebrand, Werner Schneider, die ersten Programme und in Österreich den großartigen Lukas Resetarit, der so ein ganz volkstümliches, wienerisches und weltanschaulich sehr gefestigt linkes Kabarett gemacht hat und in der Lederjacke auftreten worden ist und viel moderner war wie die alten Kabarettisten. Und aus dem heraus haben wir dann so ein Schulkabarett gemacht. Und das ist natürlich unglaublich erfolgreich, wenn man in der Schule Kabarett macht über die Lehrer, so einen Erfolg hast du nie wieder.
Dankbares Publikum.
Genau, ja. Und dann habe ich einfach so als Hobby weitergemacht und irgendwann hab Geschichtsstudium hat mich sehr interessiert, immer. Und ich habe aber Germanistik auch studiert und das Deutschstudium war in Wien damals ein bisschen fad und ich war so weit hinten und dann habe ich so einen Kabarettpreis gekriegt, den Salzburger Stier, und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es einmal ein Jahr nur Kabarett zu machen und wenn das nicht hinhaut, dann studiere ich fertig. Aber ich muss mich für eins von beiden jetzt einmal entscheiden. Und der Gedanke hilft auch, dass man sagt, fertig studieren kannst du später auch noch, das gilt eh nur ein paar Jahre, was du bisher studiert hast, und so bin ich dann reingerutscht ins Kabarett.
So, der relativ gut funktioniert, kann man sagen, dann in den 90er Jahren gerade, also
ja,
im Keller.
Es geht so langsam.
Im Keller und
es
privat.
So es ist so langsam aufgegangen.
Aber Sie sind ja dann weggegangen vom klassischen Nummernkabarett, sondern Sie schreiben ja eigentlich Theaterstücke, das geht so weit, mit ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Daniel Kehlmann, der berühmte Autor, ist einmal vor 15 Jahren, wird sicher her sein, gefragt worden, wer sind denn die besten deutschsprachigen lebenden Dramatiker? Und er nennt drei Namen und einer von den Namen ist Josef Ader.
Wissen Sie auch, wer die anderen waren? Das interessiert mich jetzt gerade. Wissen Sie nicht, gell?
Ich hab's jetzt, ich ja. hab's vergessen, weil, ja. weil die
nicht
angesagt waren für den Podcast.
Ja, ist klar, die sind nicht da. Nein, aber es ist auch wirklich ein Anzeichen von hoher Intelligenz, dass man nur die Dinge vorbereitet, die man braucht. Also von denen man glaubt, man braucht. Das ist total in Ordnung. Naja, wie soll ich sagen, man fängt an mit Nummern und irgendwann sieht man dann so Koryphäen, nicht, wie Sigi Zimmerschied oder auch den vielleicht nicht mehr so bekannten, aber großartigen Otto Grünmandl aus Tirol. Und die, bei denen waren das immer Theaterstücke. Und das hat mich sehr fasziniert. Und irgendwann habe ich sowas auch probieren wollen. Und irgendwann, zuerst habe ich längere Nummern gespielt und irgendwann wollte ich dann so ein Stück machen. Aber das ist so eine Entwicklung, dass die erstens man sieht andere Leute, die einem gefallen, und man möchte sie im nächsten Programm irgendwie fordern und wie einen gewissen Kick haben, wo man sagt, schaffe ich das? Das probiere ich jetzt, ob ich es schaffe. So entsteht dann das. Und es ist halt spannender zu schreiben, ein Theaterstück als einzelne Nummern.
Und man braucht keine anderen Schauspieler und muss kein Gast sein.
Ach so, ja, das ist generell im Kabarett so, dass das eine ideale Kunstform ist für so Bauernkinder, Einzelkinder von einem Einzelhof, die nie sozial ausreichend entwickelt worden sind. Da ist Kabarett eine gute Betätigung.
Nur Abschlussthese vielleicht. Kabarett ist Kunsthandwerk. Gerade im englischsprachigen Raum reden Comedians gern über the craft und dass man das lernen muss, wie ein Handwerk. Und kann man sich das so vorstellen, wenn Sie in ein Kabarett selber gehen, dass dann drin sitzen und sie Gedanken machen über die Mechanismen hinter dem Witz, wie funktioniert das? Kann ich mir da was fladern? Ja. Kann ich was einbauen?
Na, wenn man jung ist, versucht man so Kabarettprogramme zu machen. Das habe ich auch gemacht in der Schule und auch später noch, wo ich mir gedacht habe, da müssen alle möglichen Komponenten drinnen sein, die ich von irgendwelchen Vorbildern gewusst habe. Also die Art von Nummern oder die Art von Lieder. Also ich war nicht so losgelöst. Ich hab am Anfang das sehr probiert und mit der Zeit entwickelt man halt dann einen eigenen Stil ganz, ganz automatisch. Und ich muss auch an dieser Stelle eine Lanze brechen für gute Comedy, weil ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich so durch Zufall in so Schallplattenläden habe ich so englischsprachige Comedy entdeckt, aber gute halt aus den 60er Jahren und haben wir dann gedacht, das ist aber auch spannend. Wie die das machen, so ganz reduziert, einfach nur in ein Mikrofon hinein reden und ganz, als würde es ihnen gerade einfallen, so als Monolog, als würden sie gerade plaudern. Und das hat mich wieder erinnert an Dieter Hildebrand und Werner Schneider, die sind auf der Bühne gestanden und haben den Eindruck vermittelt, sie denken gerade nach und es fällt ihnen unglaublich was Gescheites ein.
Aber machen sie das nicht auch im Privat gerade zum Beispiel?
Ja, ich sage ja, ich habe alles zusammen geflaucht. Wissen Sie, was das heißt, zusammengeflaucht?
Freilich weiß ich, was geflaucht ja, hast. Ja, du für genau. Unsere bayerischen Zuhörer geflaucht und gefladert hast, gestohlen.
Genau. Irgendwann hat mich das sehr interessiert, dieser Monolog, der so leicht daherkommt und in Wirklichkeit aber sehr, sehr genau weiß, was er will. Und das verdanke ich eher, sage ich einmal, guter Comedy. Das Problem in Deutschland ist, dass wir halt sehr dominiert sind in unseren Köpfen, zumindest wir Älteren von der Fernsehcomedy der 80er, 90er Jahre. Und das ist halt nicht das, was in England oder in Amerika als wirklich gute Comedy durchgehen würde.
Wie kann man sich vorstellen, dass man was Lustiges schreibt? Also ich schreibe Artikel, da ist das Thema klar, da muss ich informieren, aber Sie müssen ja Leute zum Lachen bringen. Sie haben es vorher schon gesagt, Sie sitzen dann in irgendwelche kroatischen Dörfer und kudern vor sich hin in irgendeinem Kaffeehaustisch.
Genau, ich lache selber, dann weiß ich, das ist was. Nur ich suche den Witz nicht, ich will eine Geschichte erzählen. Ich will eine Geschichte erzählen und gleichzeitig weißt halt selber, du bist der das auf der Bühne dann 2 Stunden bringen muss. Das heißt, Fahrt soll es nicht sein. Es ist nicht unbedingt so, dass dauernd ein Witz noch da und noch einen anderen kommen soll, aber du darfst halt nie Fahrt sein. Sonst rennen sie aus. Infolgedessen schreibt man mit dem Wissen, aber eigentlich, man denkt nie in einzelnen Witzen oder so, gar nicht. Es ist eine Geschichte, die man schreibt und es ist automatisch bei mir dann so, dass dann sowas rauskommt.
Fans von Ihrem Kabarett wie ich müssen oft Jahre, zum Teil dann auch Jahrzehnte lang auf ein neues Programm warten. Im neuesten Hard on Ice sagt die Kunstfigur Josef Hader, das ist mein letztes Programm. Ist das so?
Nein, das ist nur der erste Satz vom Programm, damit die Leute aufpassen. Ich mir gedacht, da sind sie dann aufmerksam vielleicht.
Das heißt, es könnte durchaus noch das ein oder andere neue Hader-Programm
kommen. Wenn ich nicht stirb, sicher. Das weiß man ja nie. Das weiß man in keinem Alter, aber in meinem weiß man es nur weniger, als wenn man jünger ist. Ich bin aber auch nicht uralt, ne? Das ist noch was drin vielleicht.
Jetzt bin ich angehalten worden, dass ich eine Abschlussfrage stelle von meinen Kollegen, nämlich, ja, fragst dann Josef, was ist denn, wann tritt dann beim Eulenspiegel auf in Passau? Kommt er wieder mal?
Ach so, ja. Das ist ja so, ich spüre im Sommer jetzt nimmer, weil ich da so gerne eine Pause habe. Das ist sozusagen, auch weil ich da gut schreiben kann im Sommer und mir was Neues einfallen lassen kann. Und deswegen ist der Sommer ein bisschen so weg. Aber ich möchte dann halt irgendwie eine andere Möglichkeit finden, im Passau zu spielen. Und da bin ich dran gerade, dass wir das hinkriegen, weil ich habe immer da gespielt, sehr früh schon. Ja.
Heute geht's nur nach Waldkirchen, gleich in der Nachbarschaft.
Jawohl.
Wie gut kommt der österreichische Dialekt hier? Also hier können Sie eigentlich in die Vollen gehen.
In Niederbayern kannst du immer so spielen wie daheim, ja.
Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke, Herr Harder, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Hals- und Beinbruch heute auf der Bühne. Und Herr Dr. Leubel, gute Besserung.
Ja, gute Besserung. Und liebe Grüße.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche: Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept: Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion: Johannes Munzinger. Produktion: Anja Kurz. Sprecherin: Katharina Czaba. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.